Was jetzt kommt, wisst ihr bestimmt.
Der Podcast von Thomas und Thomas.
Nein.
Na gut, der von Maurer und Schick.
Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo wir heute einen, ich muss mal einfach nur sagen, wieder mal fantastischen Gast haben. Eigentlich bin ich ziemlich stolz drauf, dass wir so eine Leute einladen können, Thomas, gell?
Ja, aber das ist natürlich auch deinen erstklassigen Verbindungen in alle Ebenen der Republik zu danken.
Ja, wobei, als ich bei ihm angefragt habe, hat er gesagt, ja, eigentlich, ich wollte eh schon längst kommen.
Ja, das ist hoffentlich jetzt keine große Enttäuschung. Ich habe es so groß angekündigt, wer da toll als Stargast ist und jetzt bin's ich. Ja.
Nein, entschuldige, du bist Träger des österreichischen Kabarettpreises. Du bist der Mensch, der dafür sorgt, dass Peter Klien lustig ist. Du hast einen Sound, wo alle Leute sich wieder ein bisschen zurückversetzt fühlen in die Zeit, als Ö3-Comedy noch wirklich on peak war, muss ich jetzt mal sagen. Und deswegen freue ich mich einfach, dass ich dich jetzt auch namentlich begrüßen darf. Servus, lieber Christian Schwab.
Servus Thomas, servus liebe Zuhörer. Danke für die Einladung.
Ja, dass der Christian da ist, hat nicht nur damit zu tun, dass ich ihn beim Graz-Marathon an Minuten einfach abgesetzt habe. Und
warst du Minuten schneller als
ich? Ich war Minuten schneller und dann habe ich einfach den Mut gefasst und gedacht, so, jetzt ist er ganz kurz mal im Delirium, jetzt kann ich ihn überreden.
Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn, dass du eine Minute schneller warst als ich eigentlich, das habe ich gar nicht so im
Du hast verdrängt. Blick
gehabt. Ja, ist ich verdrängt. Das im internationalen Marathon-Reglement vorgesehen, dass immer die Nachgereihten zum Podcast davor gereiht erscheinen
ist,
müssen. Mittlerweile hat ja jeder und jede einen Podcast.
Also, ja, genau, also es müssen alle, die langsamer sind als der Thomas, müssen einfach in den Podcast kommen, ja. Das ist es.
Aber wenn sie schon alle hören würden, wäre ich auch schon zufrieden, muss ich gestehen. Nein, es war da wenige Tage, nachdem Daniel Fellner zum SPÖ-Chef gekürt worden ist in Kärnten. Und da habe ich gesagt, wir bräuchten einmal einen wirklichen Experten für den Daniel Fellner. Jemanden, der sein Idiom nachmachen kann. Jemanden, der seine Lebensgeschichte nachzeichnen kann. Und da sind wir mit dem Christian einfach hervorragend bedient. Man muss sich vorstellen, das Lavantal ist schön und auch bis zu einem gewissen Grad weit. Hat alles, was man sich so eigentlich an Naturschönheit bieten kann, zumindest bis es jetzt einen Chemieunfall von der Papierfabrik gegeben hat.
Und leider, wir haben weniger Fische als vorher, das stimmt.
Ich habe überhaupt keine Fische mehr in der Lavantal.
Die alle weg, ich fahre zu Ostern wieder heim, ich muss das schauen.
Ja, ich hoffe, du kriegst einen Schinken, weil Fisch brauchst du jetzt nicht irgendwie damit rechnen, dass es dann so
ist. Nein, aber wir brauchen vielleicht Jesus, der aus zwei Fischen wieder ganz viele macht im Lavantal. Das wäre richtig zu Ostern, das wäre passend.
Ja, aber du kannst dir welche mitbringen, so statt Pralinen. Also so in einem, ich habe früher als Kind habe ich ein Aquarium gehabt und weil die Guppies doch regelmäßig gestorben sind, habe ich dann immer so ein durchsichtiges Plastiksackel mit zwei, drei Guppies wieder in der Tierhandlung gekauft. Und vielleicht magst du das halt mit voran.
Sehr gut, du bist der Kabarettist, der mehr Guppies als Guppies gehabt hat.
Definitiv.
Ja, und du hast eine sehr, sagen wir jetzt mal, auf der Zeitachse zumindest und auch auf der geografischen Komponente überschnittene Lebensachse mit Daniel Fellner, dem künftigen Kärntner Landeshauptmann.
Ja, also wenn das jetzt ein True Crime Podcast wäre und wir das zurückrechnen würden, also ist das aber sehr spannend, investigativ, dass der Daniel und ich zu einem selben, in derselben Gemeinde aufgewachsen sind. Er ist in derselben Schule, also in der Hauptschule, gegangen, Hauptschule St. Andrea hat denselben Lehrer auch gehabt, wie ich, den Peter Stauber, der dann später Bürgermeister geworden ist, Langzeitbürgermeister in St. Andrea, aber trotzdem sind wir die ersten zwei Jahrzehnte komplett aneinander, voneinander vorbeigelebt sozusagen. Ja,
also, einem True Crime Podcast wäre dann jetzt, obwohl er später in der Öffentlichkeit wirksam wurde, liegen die frühen Jahrzehnte im Dunkeln.
Die frühen Jahrzehnte liegen total im Dunkeln. Also auch meine Schwester ist nicht mit ihm in die Klasse gegangen, er war genau dazwischen. Also er ist erst so richtig aufgetaucht in meinem Leben, wo ich aufgetreten bin im St. Andrea Fasching. Ja, das war, glaube ich, im Jahr 2000 und wir haben dann einen gemeinsamen Freund gehabt, der, jetzt kommt's, Thomas Schmidt heißt, aber es ist nicht dieser Thomas Schmidt, sondern es ist der Schmidt-Tommy, wie wir im Laufenden sagen, der Schmidt-Tommy, und der gesungen hat, es heute noch gibt, heute heißen es die Neffen von Tante Eleonore, davor war es Voiceberg, davor noch Teenage Slang, und da war der Daniel, hat das Management übernommen gehabt von dieser A Cappella-Gruppe, und da ist er eigentlich mir das erste Mal so richtig aufgefallen.
Da kann ich ganz kurz verweisen, wir haben mit besagten Tommy Schmidt und dem Daniel Fehner auch schon einen Podcast aus der Serie Plauderei unter Freunden eingeladen, wo der Tommy dann auch wirklich erzählt hat, dass Daniel Fehner nicht nur Manager war, sondern auch Beatboxer. Und falls Sie dort reinklicken wollen, Sie können dort hören, wie Daniel Fellner noch so seine alten Grooves auspackt und erklärt, auf dem Wort Duschkabine basierend könne man Beatboxen.
Ja, aber das ist vielleicht auch schon jetzt gratis PR-Tipp für den Daniel, dann für die ganzen TV-Konfrontationen, also vielleicht mit dem Anger und so weiter mit Beatboxen dagegen hält sozusagen.
Ja, oder vielleicht am 1. Mai die Internationale ein bisschen auffrischen, wenn sie ihm ein eigenes Mikrofon geben und Völker hören. Zumindest die 90er Jahre beim 1. Mai einzuhalten.
Ja, nicht schlecht. Völker hört die Signale dann eben irgendwie weiterentwickeln in Völker hört den Beat oder so, ja.
Genau.
Gefällt mir gut. Nachdem wir uns ein bisschen orientiert haben, wer du bist, warum du da bist, würde ich sagen, starten wir rein in die Themen.
Austria in a nutshell.
Lieber Christian, wir haben es schon ein bisschen angesprochen. Daniel Fellner, der ist ja jetzt noch nicht Landeshauptmann, weil jetzt am 1. April hat Gabi Schaunig von Peter Kaiser übernommen. Man, ehrlicherweise, das könnte ich nachvollziehen, warum er nicht am 1. April sein Amt antreten wollte.
Das glaube ich auch.
Genau. Jetzt, wenn dann Ostern vorbei ist, der Schinken verdaut, dann wird er zuerst im Kärntner Landtag gewählt, dann hinterher noch von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt. Und dann ist er tatsächlich auch Landeshauptmann. Und jetzt gibt es ja natürlich schon sehr, sehr viele Porträts über ihn zu lesen. Und immer wieder hört man da, er spreche im breiten Dialekt. Jetzt muss ich sagen, na, eigentlich, es gibt wildere Laufendoller, oder?
Es gibt wildere Laufendoller. Hey, es gibt zum Beispiel so, wir haben drei mit dem Gernot Kulis gemeinsam die zwei Laufendoller gemacht. Hey. Und wenn man jetzt noch auf Sendung wird, man sagen, Wahnsinn, hey, der Fellner, der Notzer wird jetzt Landeshauptmann, das ist ja Bistum Oppe, das ist ja nicht zum Glauben. Also so kann man auch sprechen im Labern. Ist das, ich glaube, so breit ist der Dialekt vom Daniel Fellner nicht.
Aber er kann es wahrscheinlich stufenlos regeln, wie den Thermomix, je nachdem, wo er spricht.
Genau, ja.
Aber wäre das vor 20 Jahren denkbar gewesen, eigentlich, als ihr die Laufendoller gemacht habt, dass auch ein Laufendoller ein Landeshauptmann wird?
Nein, ich glaube, ich bin ja im Lavandal aufgewachsen und wir waren ja Kärnten schon, war immer das belächelte Bundesland. Und in Kärnten selbst waren dann die Lavandaler noch einmal eine Stufe drunter, also das ist die komplette Außenseite eigentlich. Und das war wirklich unmöglich, selbst unter Zeiten, wo der Gerhard Seyfried, Bürgermeister von Wolfsberg, war. Der war ja eine sehr bekannte, prominente Figur. Da hat sie die 3Gs damals gegeben, den Gerhard Mock, den Köfer und den Gerhard Seyfried, die immer wieder in Landeshauptmann-Nähe dann gebracht worden ist. Und selbst da quasi war ein Lavandaler Landeshauptmann völlig, völlig unmöglich, ja. Weil es immer die anderen in der SPÖ, finde ich, Klagenfurter Villacher, viel einen stärkeren Einfluss gehabt und deswegen ist es schon für das Lavandal eine kleine Sensation.
Also das ist ein interessantes, wusste ich bisher nicht, dass das Lavandal innerhalb Kärntens ich habe irgendwann einmal während eines Oberösterreich oder während des Auftritts im Müllviertel ist mir eingefallen, dass ich gesagt habe, das Müllviertel ist ja das Oberösterreich von Oberösterreich. Und offensichtlich ist es im Lavandal so ähnlich. Das wusste ich nicht. Finde ich also sehr bereichernd.
Ja, aber wir haben jetzt ja die
Wahl. Aber jetzt eben nimmer.
Jetzt also nicht mehr. Also das ist, dazu hat auch viel der WRC beigetragen. Ja? Also sportlich gesehen, KM-Tunnel haben wir jetzt auch und jetzt kriegen wir den Lavandaler Landeshauptmann.
WRC muss man für den Thomas immer ein bisschen dazu erklären. Das ist ein Fußballclub.
Ah, ich hätte es auf Eishockey tippt.
Nein, Eishockey, das ist jetzt.
Das ist in dem Jahr.
Ja, ich weiß. Okay, es ist auch so. Jetzt ist er abgestürzt.
Da ist gerade der KC ausgeschieden. Also die Roten haben es schwer gerade in Kärnten.
Ja, wobei man muss ja fair sein. Die Graz 99ers sind ja jetzt erstmals seit Gott, was irgendwie seit Franz Woves Zeiten, also seit Franz Woves aktiver Eishockeyspieler war, österreichischer Eishockeymeister. Aber ich glaube, hätten wir von der kleinen Zeitung dort nicht bei den Spielern angerufen und ihnen gratuliert zu diesem Eishockeymeistertitel, die hätten selbst vermutlich nicht einmal gewusst, weil das so unterhalb der Wahrnehmungsschwelle war, wenn du es gerade einmal ins Halbfinale der Playoffs schaust, dass du da eh schon irgendwie einen nationalen Meistertitel gewinnst, wo die Liga noch nicht einmal im Ansatz entschieden ist.
Ja, das stimmt. Also 48 Jahre ist es, glaube ich, ja. Ne? Also der Gernot, eben der zweite Lavandaler, der Kulis, ist ein großer Graz 99ers-Fan, ja. Und ich bin ihm gratuliert zum Meistertitel und der hat gesagt, es ist ein Meister geworden, ohne je ein einziges Mal in der Halle wir werden Meister zu schreien, weil es gar nicht dazu kommen soll. Es ist alle ausgeschieden.
Ich muss sagen, ich habe schon Astrophysik-Podcasts gehört, bei denen ich mehr verstanden habe. Ja.
Wollen wir noch ein bisschen über die dritte Linie von Schäkes Feherbach sprechen oder den neuen Stürmer von Olympia Leibach?
Ja, aber ich glaube, ein anderer Punkt, der das Laufental in den letzten 20 Jahren berühmt gemacht ist der Umstand, dass man aus Most einen Apfelwein gemacht hat.
Ja.
Ja.
Da gibt es sogar die Mostbarkeiten und.
Oh je.
Ja, wirklich Mostbarkeiten.
Ich bin Wortspielallergiker.
Ja.
Also ich fühle meine Fußsohlen jucken.
Achso, das sollte eigentlich von Kostbarkeiten ein Wortspiel. Wir sind schon so verankert in Mostbarkeiten, dass wir Kostbarkeiten ein Wortspiel daraus sehen würden. Na, Most. Und ja, also wir haben kulinarisch von der Brettljausen bis eben zu diesem Most viel zu bieten, obwohl ich selbst auch überhaupt kein Mosttrinker bin.
Null. Aber ist der Apfelwein ist jetzt irgendwie lebensmittelgesetztechnisch irgendwas anderes als ein Most, oder?
Ja, ich bin einmal mit einem Hofrat des Landwirtschaftsministeriums zusammengesessen bei dieser Mostverkostung und der hat mir das lang erzählt. Ja, das war in etwa Astrophysik-Podcast.
Und du hast das nicht gemerkt, okay. Ja, weil es gibt eine Obstweinverordnung, das weiß ich, weil zum Beispiel die Uhudler-Sorten, die ja durchs Weingesetz durchfallen, da war dann der Kompromiss, dass man sagt, na gut, ich müsst das nicht ausreißen, aber es ist jetzt ein Obstwein, nur dass das Obst in dem Fall Weintrauben sind. Eine interessante Unterscheidung und insofern wollte ich eben wissen, ob jetzt, ich nehme mal an, damit da so ein Most ganz durchgärt, so auf Wein, Alkohol, gerade müsste man wahrscheinlich aufzuckern, aber da weiß ich zu wenig. Beim nächsten Mal nehmen wir einen Lebensmittelchemiker dazu. Man sollte eigentlich immer einen Lebensmittelchemiker bei sich führen, finde ich.
Ich weiß vom Apfelwein ungefähr so viel, wie du vom Eishockey. Also bin jetzt ausgestiegen in deinen Ausflug. Ja.
Aber dann sprechen wir über Daniel Fellner. Über den wisst ihr beide ja unglaublich viel Bescheid, würde ich jetzt einmal behaupten. Es wird ja auch immer wieder interpretiert, der ist jetzt der neue SPÖ-Typus. Also noch nicht so widerspenstig wie Hans-Peter Doskozil, aber doch auch ein bisschen, sagen wir jetzt mal, umgänglicher, leutseliger, biertischtauglicher als Peter Kaiser es zu Beginn seiner Amtszeit war. Und er könnte ja auch der Verbinder hin zu einer FPÖ sein und das schaffen, was es in Kärnten mit anderen Vorzeichen bereits ab dem Jahr 2004 gegeben hat. Sprich, damals war es eine blau-rote Koalition mit Jörg Haider und Peter Ambrosi. Und jetzt könnte es auch wieder blau-rot werden. Dann wird Daniel Fellner mutmaßlich nicht dabei sein. Oder es könnte rot-blau werden. Was glaubst du, Christian? Du hast ja auch einmal ein Buch über die Republik geschrieben. Ich glaube, es hat geheißen Der Sommer ohne Kanzler.
Der Sommer ohne Kanzler, aber die Zeit ohne Sebastian Kurz damals, also die Rücktrittszeit. Und ja, also auf jeden Fall kann das bestätigen, was du sagst, dass der Daniel auf jeden Fall einer aus der Mitte der Gesellschaft ist und aus der Mitte des Lebens eigentlich kommt und auch in St. André sehr beliebt ist. Und man sieht ihn überall bei der Tankstelle, bei jedem Fest und so weiter. Und dieses Hemdsärmelige, da haben wir diese Facebook-Gruppe gehabt, Fellner packt's an und so weiter. Und da, glaube ich, freut er sich großer Beliebtheit. Und es ist sicher ein ganz wieder dieser Typus, wie du angesprochen hast, also aus der Mitte der Gesellschaft heraus, ein bisschen hemdsärmeliger. Er selbst hat ja auch gesagt, er ist ein Populist, glaube ich mal, in einem kleinen Zeitungsgespräch und man darf gespannt sein. Also ich glaube, die sind ganz viele nicht am Radar gehabt haben, ob er vielleicht auch unterschätzt worden ist.
Also ich habe ja in deiner Gegenwart ihn sogar mal getroffen. Ich glaube, wir haben das eben im Podcast mal erwähnt. Ich habe nur nicht gewusst, wer das ist. Aber da war er noch nicht intronisiert.
Da müssen wir dazu sagen, nein, du hast Philipp Kucher getroffen und ich weiß jetzt nicht, wer von beiden mehr beleidigt ist.
Oh, Jesus Marantana. Mein Gott. Red mal doch bitte wieder über Eishockey.
Nein, ich kann einen Insider hier schon auspacken. Der Daniel war in deinem Kafka-Programm in Graz.
Ja. Ach, schau.
Ja, wirklich. Ja.
No, und hat es ihm gefallen? Warst du das auch?
Ich glaube schon, ja.
Ja, aber den schlage ich das dem Kafka zugute nicht.
Ja, genau, nein, weil das war beim letzten Gespräch, beim Theaterpremiere von meinem Bruder. Mein Bruder spielt Theater, da waren wir das letzte Mal ein bisschen länger zum Reden gekommen, ja, und da haben wir viel über die zwei Laufendaler geredet, ja. Er hat die Lavantaler Gags eigentlich besser gekannt als ich, weil er das immer wieder gerne angehört hat. Und auch dann, zu reden kommen, was er sich so angeschaut hat in letzter Zeit und dann bist du ins Spiel gekommen. Also sehr schöner Link. Also ich hoffe,
also
das
in dem Fall bin ich natürlich 100%ig hinter ihm.
Also wenn es war nicht der gleiche Abend, wo ich bei einem Kafka-Programm in Graz war, weil da war es so heiß, dass ich mir überlegt habe, die Hose unter dem Tisch einfach auszuziehen. Und ich war nicht der Einzige, der sich das überlegt hat. Es war einfach brennheiß in dem Theatercafé an dem Abend. Ich hoffe, der Daniel Fellner hat das nicht gemacht. Nicht, dass ich jetzt über ihn da Gerüchte verbreite.
Also nein, aber wahrscheinlich war es auch im Theatercafé. Du hast wahrscheinlich ein paar Mal im Theatercafé gespielt.
Ich glaube, den Kafka habe ich einmal in der Komödie gespielt und sonst im Theatercafé. Also könnte ich jetzt nicht sagen, wo er war.
Okay.
Aber erzähl jetzt mehr von diesem Abend, wo Daniel Fellner ausgepackt hat mit den Insights. Komm.
Also, das ist ja wirklich ein Code. Nein, aber dieser Abend hat dazu geführt, das kann ich sagen, dass ich jetzt dem Daniel ein Einstandsgeschenk geschickt habe, nämlich einen USB-Stick mit den 50 besten Lavantaler Folgen. Also das heißt, falls ihr investigativ recherchieren wollte, wie beim Bildner-Check, der auch immer einen USB-Stick mitgehabt hat, was da drauf ist. Beim Daniel, es ist nichts anderes drauf als die 50 besten Lavantaler Folgen. Und die hat jetzt bei sich, wenn es vielleicht einmal in der Politik nichts zum Lachen gibt, dass er immer wieder darauf zurückgreifen kann.
Vielleicht waren genau das am Bildner-Check
sein. Das wird es sein, ja.
Vom rätselhaften, verschwundenen USB-Stick auch drauf. Und man hätte, was auch immer mit dem passiert ist, man hätte ihn auch dort lassen können.
War. Das hat Peter Pilz noch nicht erfahren bis jetzt. Also eigentlich sind irgendwelche völlig banalen Ö3-Comedies drauf. Das mit der U-Ausschuss dann am Ende. Nein, wahrscheinlich werden wir jetzt vorgeladen.
Mit verteilten Rollen vorlesen, ja, genau.
Ja, ich meine, du kennst das von den Staatskünstlern. So gesehen könntest du unter Kulis wieder auftreten im U-Ausschuss und dort die Szenen wiedergeben. Das wäre ein interessanter Plot-Twist.
Ja, das wäre interessant, ja, stimmt.
Aber ich sorge mir jetzt ein bisschen, dass der Daniel Fellner das zu oft hören wird und dann auch ab und an bei unpassenden Gelegenheiten diese Schmäh bringen wird. Ist das jetzt. War das vielleicht ein faules Ei von dir?
Wir werden das weiter beobachten, aber es wäre natürlich, wenn er die Leute begrüßen würde, was du auch da, ja, also dann wissen wir, dass er es zuhört. Ja.
Eröffne mal so eine Landesregierungssitzung.
Ja, was, ja, da, ja, sie, hey, super, bist du Moped, heute haben wir Landesregierungssitzung, wollen wir mal schauen, dass wir was zusammenbringen.
Aber das klingt für mich ein bisschen nach einer potenziellen Absoluten und die Frage, ob er dann mit der FPÖ kooperiert,
stößt sich vielleicht gar nicht mehr. Damit stellen sie das einfach. Ja. Das ist, also es wird eine rot-rote Koalition, gerne.
Kann man dann in dieser Stimme eigentlich nicht nur sympathisch-freundlich sein? Das ergibt sich ja ein bisschen durch die Höhen, dass man da immer glaubt, das ist so ein grundsympathischer Mensch, so wie ihr die Laufenthaler angelegt habt. Die waren ja nie tief in der Tonlage, sondern immer sehr, sehr…
Das ist ein Sing-Sang, ja,
das stimmt ja. Genau. Kann man da eigentlich böse sein, wenn man zum Beispiel jetzt mit Martin Gruber, das ist der ÖVP-Chef in Kärnten und Landeshauptmann, Stellvertreter für all jene, die jetzt überhaupt noch dabei sind, nachdem sie bei Eishockey schon ausgestiegen sind, kann man zudem eigentlich dann auch böse sein als Laufenthaler?
Zum Daniel jetzt?
Nein, also zum Martin Gruber.
Als Laufenthaler, zum Martin Gruber böse. Nein, ich glaube das natürlich, dass es geht, weil wieso soll auch ein Laufenthaler nicht böse sein können. Ja, also das geht schon natürlich, ja.
Ja, also auch im Laufenthaler-Idiom dann?
Ja, das glaube ich schon, ja.
Ja.
Aber gibt es einen Wettstreit der Kärntner Regionalidiome untereinander, weil es wird ja immer wieder in Umfragen behauptet, ich gebe das jetzt wertfrei wieder, dass der Kärntner Dialekt von den meisten Österreichern als der sexierste in Österreich empfunden wird. Ich gebe das wertfrei wieder.
Ja, sicher,
aber innerhalb Kärntens auch noch ein, gibt es ein Sexiness-Ranking oder gibt es Kärntner Dialekte, die für andere Kärntner so klingen wie für Leute, die Kärntnerisch nicht mögen, Kärntnerisch?
Das gibt es nicht, aber das wäre mal wirklich höchst interessant. Aber es gibt dort natürlich die großen Unterschiede. Der Klagenfurter natürlich redet ganz anders wie der Laufenthaler. Und in Oberkärnten haben sie immer dieses ESD drinnen. Also trinkest du noch, schlafest du schon, sitzest du noch und so weiter. Das war sehr spannend, weil ich war beim Bundesheer in Spital an der Trau.
Aber es ist kein Konjunktiv.
Es ist wirklich. Trinkest du noch was? Ja, ja, genau, ja. Und wie gesagt, und wir in der Steiermark, wir im Lavantal sind schon ein bisschen so den Steirern oft ähnlich, wo man vor allem die oberen Lavantale sagen, nicht hast du was getrunken, sondern hast du was getrunken. Ja, hast was, ja. Und, aber es gibt keinen Sexiness-Faktor. Es gibt höchstens den Ausdruck, also besser geiler Trautal als ein trauriger geiler Trautal. Also das gibt es halt bei uns.
Immerhin hat das nicht gegendert auf Frauen so gesehen, eh als.
Ja, also ich verspüre gerade große Lust, das in Brandmalerei auf einer Scheibe Birkenholz zu legen.
In Kärnten wird ja in knapp 2 Jahren gewählt werden. Wagen wir einfach mal die Prognose. Daniel Fellner bleibt jetzt, er ist 49 Jahre derzeit alt, vermutlich bis ins Pensionsalter hinauf Landeshauptmann. Getrauen wir uns jetzt einfach mal so einen rauszuhauen oder ist die politische Landschaft in Kärnten jetzt doch dann wieder instabiler geworden? Was meint ihr beide?
Also du bist näher dran.
Ich bin auch schon seit über 20 Jahren in Wien, / halt Niederösterreich und habe auch den Blick von außen, so wie du. Und Politik ist auch ein sehr schnelllebendes Geschäft, aber es kann natürlich sein, dass auch 10, 15 Jahre Landeshauptmann ist. Und kann natürlich auch sein, wenn die blaue Welle überall drüber rollt, das ganz egal ist, also wen die FPÖ aufstellt, ob das jetzt ein Krug Wasser ist, den Angerer, oder ob der Kickl in Kärnten antritt, was glaube ich nicht passieren wird, dass jetzt 50% der Österreicher einfach sagen, ist ganz wurscht, was da ist, ich wähle die FPÖ. Also deswegen ist es sehr schwierig. Aber ich traue dem Daniel das wirklich zu, dass er das den Titel, den er jetzt quasi so bekommt am grünen Tisch, dass er den dann bei der Wahl verteidigt.
Krugwasser ist ein gutes Stichwort, weil du hast sonst immer einen Krugwasser, der macht immer so gluck, gluck.
Das ist auch der berühmte Gluglu.
Ja. Er heißt. Und das wäre ja irgendwie tatsächlich interessant, wenn so ein Krugwasser mal antreten würde und nur dieses Gluglu von sich geben würde.
Also wenn er für die FPÖ antritt und glaubwürdig was reicht, gegen Ausländer oder? Hat, wird das reichen. Ansonsten glaube ich, wir leben in so volatilen Zeiten. Was ist, wenn jetzt, weiß nicht, die Administration Trump sagt, sie brauchen das Lavantal?
Ja.
Also um jetzt von der ganzen davon abzulenken, dass weil das mit dem Iran nicht so gut funktioniert hat. Ja.
We need a Lavantal. We need the Lavantal. And we gotta take it.
Es gibt ein Lithium-Vorkommen in der Koralpe, also es wäre jetzt rein von der Rohstofflogik, die immer bei Trumps Kriegen dahinter steht, gar nicht mal so abwegig.
Nein, ich glaube nicht, dass da immer die Rohstofflogik dahinter steht. Ich glaube, oft steht einfach nur
nichts dahinter.
Du meinst, also, wird einfach immer nur rein interpretiert, weil es kann ja nicht sein, dass man mordet, tötet und angreift ohne
Es ist etwas, was ich immer wieder sage, dass man immer noch so den Trump behandelt wie einen Politiker, wie einen Präsidenten der Vereinigten Staaten und so in Kommentaren sind damit beschäftigt, was ist das Ziel. Sie haben ja nicht einmal intern sich abgesprochen, was sie sagen, dass das Ziel der Iran-Operation ist. Das ist, ich glaube, dass es tatsächlich so primitiv ist, wie man sich's normalerweise nur in einer Satire vorstellen kann, dass der Hacksef immer schon halt sagen wollte, dass er draufhauen kann. Der Trump wahrscheinlich, den musst du nur in der richtigen Stimmung erwischen und kannst ihn zu allem überreden und dann wird ihm der Netanyahu, dass der sozusagen schon eine Idee hat, die allerdings, glaube ich, nicht realistisch ist, nämlich, dass man die Leute durch Zermürbung dazu bringen kann, dass sie irgendwann einmal komplett aufgeben oder weggehen. Ich glaube nicht, das schaut nicht so aus, als würde das funktionieren. Aber eine Mischung aus all dem, aber dass ein Plan dahinter steckt, nein. Aber wie gesagt, ich glaube, von einem Desaster ablenken, indem man ein neues anzettelt.
Aber bitte also, nicht im Lavantal. Ja.
Es ist ja auch gefährlich. Man stelle sich vor, Donald Trump würde dann Daniel Fellner googeln. Du kommst ja dann nicht nur auf den Politiker Daniel Fellner, sondern eben auch auf den österreichischen Musiker Daniel Fellner. Der ist zum Beispiel einer der Komponisten und Producer von Seiler und Speer, ist bei der Band Out of Order mit dabei. Und wenn du den googelst, dann kann es da passieren, dass du, warum auch immer, vielleicht hat der Google-Catch sich davor gelöscht oder so, zu seinen beiden größten Hits kommt. Das eine ist Fix nicht normal, das andere ist Hochgewinn was nimmer. Muss man sagen, sind in Österreich eigentlich auch politische Aussagen?
Absolut, ja. Also und ich bin da ziemlich sicher überzeugt, dass wenn der Trump Daniel Fellner googelt, dass er sicherlich auf den Falschen kommt, politisch gesehen. Also da ist er sicherlich auch out of order, so gesehen. Also wird das sicher passieren und vielleicht kriegen wir dann einen Musiker als Landeshauptmann. Obwohl, wir wissen, dass auch der andere Daniel Fellner jetzt beatboxt. Und
aber was ist, wenn die Delta Force uns Wolfgang Fellner mitnimmt? Das wäre vielleicht schade.
Und damit ist das Thema Daniel Fellner ausreichend diskutiert. Wenn Sie ein Interview mit dem ja, dann wird er schon im amtbefindlichen Kärntner Landeshauptmann lesen wollen. Klicken Sie ein auf www.kleinezeitung.at, so circa ab dem 10. April werden wir es online haben. Zuvor gibt es noch einiges nachzulesen, zum Beispiel wie die Abschiedsfeier von Peter Kaiser war oder was die Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hämmerle zu dieser ganzen Transition sagen wird. Also interessante Phasen, muss ich jetzt mal gerade sagen, die wir da politisch erleben.
Definitiv.
Oh my goodness.
Lieber Christian, wir veröffentlichen ja heute am Karfreitag diese Episode und das ist ja für uns als Taufkatholiken, gelernte Katholiken, ehemalige Ministranten ein ganz, ganz großer Tag, wo man sehr viel Kindheitserinnerungen wieder raufkommen lässt. St. Andrea hat ja auch eine wunderschöne Basilika. Warst du dort Ministrant?
Ich war schon Ministrant, aber nicht in der Basilika in St. Andrea, sondern St. Jakob, quasi eine Filialkirche von St. André und von der Pfarre St. André, und das ist, ja, da hat jeder durch müssen eigentlich bei uns. Wir haben eigentlich alle ministriert und eigentlich habe ich das sehr gern gemacht.
Mhm. Du hast dich dann aber hinterher noch einmal intensiver mit den Glaubensrichtungen, den verschiedenen großen Glaubensrichtungen auseinandergesetzt. Wir haben ja schon mal deines Politikbuch angesprochen und du hast aber auch einmal ein Buch geschrieben, wo du eine Selbsterfahrung niedergeschrieben hast, in dem du 5 Monate lang ganz streng nach den Riten und Regeln der großen Religionen gelebt hast. Das heißt, 4 Wochen lang warst du Moslem, 4 Wochen lang warst du ein praktizierender Jude, dann 4 Wochen Christ, 4 Wochen Hinduist.
Ja, und Buddhist noch.
Und
ja.
Buddhist auch,
ja,
noch.
Ja, genau, ja.
Was hast du dir eigentlich für einen christlichen Monat ausgesucht, in dem du Christ sein willst? Weil, würde ich jetzt mal so sagen, die letzten Wochen waren als Christ jetzt eher entbehrungsreich.
Ja, nein, ich habe mir tatsächlich die Osterzeit ausgesucht. Ja,
okay.
Ja, genau. Die Osterzeit auch mit der ganzen Auferstehungsfeier, weil es ist ja, das war, glaube ich, mit Gottesdienst um 3 in der Früh oder 4 in der Früh, der losgegangen ist, die ganze Auferstehungsfeier. Und als Christ, also das war ja dann eh das Einfachste von allen, aber da habe ich mir wirklich die Osterzeit ausgesucht. Und Ostern, wenn man am Karfreitag, das erinnert mich immer, wir haben eigentlich vor der Pandemie, Thomas, wenn du dir zurückerinnerst, ich glaube, wir haben diese Karfreitags-Feiertagslösung da irgendwie, ob das jetzt ein halber Feiertag wird oder so.
Ja, genau, das war noch groß Diskussion.
Und ich habe mir gedacht, diese Probleme hätten wir gerne heute, ja, wieder im Jahr 2026. Das war damals das größte Problem.
Wirklich empört streitet. Ja. Ich war ja auch Ministrant und ich glaube, das war so die Zeit, da ist am Karfreitag tatsächlich, glaube ich, also in den 1-2 Tagen davor österreichweit ein Kubikkilometer Iglu-Cremespinat tiefgefroren über die Pudel gegangen. Das war damals tatsächlich noch flächendeckend. Also heiße Wiese mit Gräste und Spiegelei.
Ja, sehr traditionell alles zusammen. Und ist ja in Kärnten nach wie vor eigentlich sehr traditionell. Und bei diesem Experiment habe ich das natürlich wieder mich erinnert, was da als Kind alles quasi gemacht worden ist, die ganzen Bräuche. Aber das ist aber noch viel mehr, eben weil den Auferstehungsgottesdienst oder so, das habe ich immer ausgelassen. Ja.
Ich habe jetzt erst gelernt, also Kärntner Osterpraxis, also ich habe einen Markt in der Nähe im Bezirk und da scheinen recht viele Kärntner hinzugezogen zu sein. Und vor ein paar Jahren hat dann eben um diese Zeit immer die Frage, und ich wusste gar nicht, dass es gibt, dass sie überall, also wo Fleisch verkauft wird, habt ihr keine Osterkräner? Habt ihr keine Osterkräner? Und niemand wusste in Wien, was Osterkräner sind. Mittlerweile, die Marktwirtschaft macht es möglich, kriegt man für unseren Markt Osterkräner. Aber ich habe noch keine gegessen.
Es gibt nicht nur Oberkräner, sondern auch Osterkräner sozusagen.
Aber wie wichtig war das für dich in deiner christlichen Phase, die Vorfreude nicht nur auf die Auferstehung des Herrn, sondern auf die Osterkräner?
Osterkräner selbst kenne ich gar nicht.
Kennst du auch nicht?
Kenne ich auch nicht, ne?
Aha, dann muss es ein anderes Tal sein.
Ja, genau, da gibt es also ein Tal drüber, gibt schon wieder andere Bräuche. Wir haben den klassischen Osterschinken und dann noch den Kärntner Reitling, also das einzige Mal im Jahr eigentlich, wo man süßes Brot zum Fleisch isst, muss man unbedingt dann essen, schmeckt fantastisch. Wenn man es am 18. Mai isst, schmeckt es gar nicht mehr so gut, aber am Kar-Samstag ist es fantastisch. Na, was ich eigentlich so mitgenommen habe von dieser Zeit und auch das ins Buch reingeschrieben habe, ist eigentlich die Überlegung, wir feiern eigentlich zu Ostern die Auferstehung und trotzdem wird eigentlich angebetet immer der Jesus am Kreuz, eigentlich das ganze Leiden der katholischen Kirche. Es wäre eigentlich viel cooler gewesen, man hätte sich für ein freundlicheres Bild entschieden und den vielleicht statt im Herrgottswinkel eben der Jesus am Kreuz hängt, sondern vielleicht der Jesus mit dem weggerollten Stein und der halt mit dem Daumen nach oben steht. Und das wäre, glaube ich, eine ganz andere
Entwicklung. Gibt es ja auch Bilder, aber die haben sie nie so in das allgemeine
Bewusstsein.
Hinein, ja. Ja. Im Isenheimer Altar vom Grünwald gibt es ein ganz psychedelisches. Das wirkt wirklich, als hätte es im Spätmittelalter, in der frühen Neuzeit schon LSD geben. Aber vielleicht war es einfach Pilsenkraut oder künstlerische Imagination.
Aber ich glaube, das siegt überhaupt der Freude über das Leiden, das kommt ein bisschen zu kurz in der katholischen Kirche. Ja. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
Ja, unbestritten. Aber andererseits, wenn man Glauben über Jahrhunderte auch als Machinstrument einsetzt, dann ist es natürlich klar, dass du nicht allen Leuten von vornherein klar machst. Ja, übrigens, hinterher wird es eh gut ausgehen und meine Güte, es kann sich auch alles zum Positiven drehen und wenden, sondern da stellt man natürlich das Leiden und den Weg des Leids ins Mittelpunkt, weil dann ist es halb so schlimm, weil der andere hat, schau dir das an, die 15er-Nägel durch die Hände gejagt kriegt und du hast zwar Hunger und nichts zu essen und eine Ratte knabbert dich an, weil du schläfst, aber so schlimm ist es jetzt doch noch nicht.
Ja, ich hatte auch eine Volksschul-Religionslehrerin, die eine, ich würde sagen, erotisch unterfütterte Leidenschaft hatte, wenn sie von den Schmerzen Christi gesprochen hat. Das war recht pervers. Ich hätte es damals nicht in dieses Wort gefasst, aber ja.
Ja, unsere Religionslehrerin der Volksschule hat sehr viel über diese Wundmale von Pater Pius gesprochen. Und, ja. und da war so echt und so weiter, dass ich als Kind wirklich dann die Angst gehabt habe, das könnte mir auch passieren, diese, wenn ich Wundmale Angst gehabt habe als Trauma. Und habe dann versucht, nicht allzu brav zu sein, damit
ich
mir das
nicht. Das ist sehr gescheit. Ja, ja. Als Präventionsstrategie muss ich wirklich sagen, ja. Hut ab.
Ja, da sieht man, alle Glaubensrichtungen haben in ihrer einen oder anderen Ausprägung doch den Hang zu einer gewissen Art von Extremismus, was natürlich anschließt jetzt auch die Frage, hast du dich jetzt mehr in Richtung des Muslimischen zum Extremisten gewandelt oder bist du auch vielleicht jetzt so ein ultrakonservativer, orthodoxer Jude gewesen nach 4 Wochen? Hast du da irgendwo Boundaries geschlossen?
Nein, das war die positivste Erkenntnis, dass ich in keiner Weise radikalisierbar bin, weil irgendwann einmal reicht es mir auch komplett. Und das war ja auch das Schöne, ich habe das immer einen Monat dann durchgezogen und meistens mit einer kompletten intensiven Woche. Also ich war bei 10 Buddhisten eine Woche meditieren, ich war mit dem Oberrabbiner mit
dem Das tut weh, gell, wenn man so lang auf diesem Zen-Kissen sitzen muss.
Vor allem, wenn man deine Meditationserfahrung von 10 Minuten einschlafen am Wasserbett in Leupersdorf von der Therme hinkommt mit dieser Erfahrung und die anderen sich das jahrelang schon angeeignet haben, dann wird es wirklich sehr spannend. Und ja, oder beim Judentum, weil die Schabbat und so weiter alles mitmacht. Und da habe ich mit dem damaligen Oberrabbiner Eisenberg, der war quasi mein jüdischer Meister Yoda, ja, der hat mich da angeleitet. Aber ich bin bei allen drauf gekommen, jeder glaubt für sich selbst, das ist das das einzig Wahre und das ist dann wieder irgendwo, wo ich dann wieder aussteige. Ja, und Gott sei Dank, ich bin in keiner Weise radikalisierbar, sondern dann doch wieder der Beobachter am Ende.
Gab es da irgendeinen Moment, wo du das Gefühl hast, irgendwo ans Metaphysische anzustreifen oder irgendwas Überwirkliches besser zu verstehen oder zu erhaschen, als du das ohne der Übung, oder war das von Haus aus gar nicht der Plan?
Nein, das war nicht, ich war komplett ergebnisoffen, wie das so schön heißt. Das weiß nicht. Also im Hinduismus war es sehr spannend, da war ich bei einer Vereinigung, das Yoga im täglichen Leben, der mich dort eingeladen hat, und ich habe gedacht, da wird wirklich Yoga praktiziert und bin dort mit dem Turnquantel dann auftreten und mich groß angeschaut und gesagt, wir sollen da eigentlich einen Guru anbeten, und der war aber dann zugeschaltet aus Kanada, ja, und dann haben die Wiener quasi das Vertreten untereinander gestritten, dann was der Guru eigentlich meint. Also das war, also da war keine Spiritualität möglich. Und am ehesten ist es wirklich so im Zen-Buddhismus, wenn du den ganzen Tag dann meditierst, und da ist auch die Frage, ist das quasi dann schon der Schlafmangel oder ist es doch was anderes?
Ja, andererseits gibt es im Zen-Buddhismus kein Osterkreiner. So gesehen wirst du dort nicht die volle Spiritualität erfassen.
Ja, das stimmt. Da gibt es nur das achtsame Schlingen gibt es dort im Zen-Buddhismus, weil wir haben Mittag essen und da war ein Meister, ein japanischer Meister, der mittlerweile leider verstorben ist, oder wie es auf der Pate dann, wie ich gesehen habe, gestanden ist, was ich sehr schön finde im Buddhismus, er ist nicht gestorben, sondern ist in die Verwandlung übergegangen.
Ja. Ah ja.
Das war tatsächlich so, also dann mal gegessen. Wenn aber er mit dem Essen fertig war, haben alle anderen auch mit dem Essen fertig sein müssen. Also war das und völlige Stille beim Essen. Also ich habe das achtsames Schlingen, damit man satt wird, betitelt.
Ja, und das Interessante beim Zen ist, dass du je nach, wer heute der Meister ist, man kann das recht frei auch auslegen. Also ich habe irgendwann mal ein Interview mit Leonard Cohen gelesen, der ja immer wieder in einem Kloster war, bis ihm dann sein Meister gesagt hat, also das ist nicht sein Weg, er ist ein wirklicher Scheißmönch, aber er ist ein großartiger Säufer und ein ganz okayer Musiker, er soll das machen.
Ja, falls Sie sich jetzt auch ein bisschen einlassen wollen auf noch mehr Religiosität, ich stelle Ihnen den Link zum Buch von Christian Schwab natürlich in die Shownotes, ist bei der Edition A erschienen, absolut lesenswert. Es gibt es natürlich auch als Hörbuch, aber ich finde, gelesen ist es anders.
Ja, ich glaube, man sollte es lesen. Mit dem Hörbuch gibt es auch eine Geschichte. Mir hat da jemand geschrieben, dass, warum ich das Hörbuch nicht selbst gelesen habe, bis ich draufgekommen bin. Ich habe nicht einmal gewusst, dass es ein Hörbuch von mir gibt. Das hat einfach dann irgendjemand eingelesen in Hörbuchgeschichten und dann habe ich es nachgelesen. Und dann gibt es jetzt auch in meiner Variante. Aber ich glaube, lesen selber ist besser. Ja,
ja sicher. Also, und wenn Sie hören wollen, Podcast Mauer und Schick ist unsere Empfehlung, würde ich jetzt an der Stelle mal sagen.
Sie können ihn auch ausdrucken. Ja. Wenn Sie eine Transkriptions-AI dazwischen schalten.
Den Podcast, unseren?
Ja.
Ja, den kann man sich ausdrucken. Wir stellen ihm ein Transkript in die Shownotes.
Ja.
Ich habe dort unterschiedliche Namen. Du heißt meistens Maurer, bei mir transkribiert er jede Woche was anderes, aber meine Güte.
Aber mein Tipp wäre auch, dass man nicht beides gleichzeitig macht. Also mein Buch lesen und gleichzeitig den Podcast hören, das ist verwirrend vielleicht.
Ja, da kommen zu viele Gedanken.
Nein, das, so ähnlich wie süß und salzig gleichzeitig, nur zu Ostern und dann. Das restliche Jahr nicht.
Aber mit so vielen Stimmen im Kopf gründet man vielleicht eine neue Religion.
Und dann musst du einen Appendix zu deinem Buch schreiben.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Weil wir in dieser Episode schon viel über einen Kärntner gesprochen haben, müssen wir jetzt auch unter Blickenkirche auf den Markenkern der Kleinen Zeitung natürlich auch über einen Steirer sprechen. Sigi Wolf. Das ist ein Industrieller und Manager und das muss man jetzt bis zu einem gewissen Grad auch auf die Plusseite stellen. Auch ein Unternehmer, der zum Beispiel den LKW-Bauer MAN saniert und gerettet hat. Und dann gibt es auch Leute, die haben da eher die Minusseite bei ihm im Blick, wenn sie über Sigi Wolf sprechen, zum Beispiel, dass er von Wladimir Putin den Orden der russischen Freundschaft entgegengenommen hat. Der hat jetzt noch ganz, ganz größere Probleme und zwar mit der Justiz. Vorangegangen ist dem, ich würde jetzt mal sagen, ein Problem mit der Finanz. Es begab sich nämlich einfach so, dass er 630.000 Euro an Einkommenssteuer hätte nachzahlen sollen. Das wollte er nicht, so wie eigentlich viele Menschen nicht so gerne.
Das sind wir noch bei ihm, oder?
Ja, ja, genau. Ja, darüber können wir nachher philosophieren, ob es nicht in Ordnung ist, ab und zu mal Einkommensteuer zu zahlen, dafür, dass man soziale Sicherheit in dem Land hat und dann rausgehen kann auf die Straße, ohne erstochen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Einkommensteuervorschreibung dieser Höhe hätte, würde ich sagen, passt. Weil das würde Rückschlüsse auf mein Einkommen zulassen.
Die Alternative wäre, in Dubai Influencer zu werden, oder?
Genau.
Ja, damals war Dubai noch nicht so en vogue, es war rund ums Jahr 2019. Sigi Wolf wollte das nicht unbedingt zahlen. Es kam dann zu einem Treffen auf einer Autobahnraststätte mit einer Finanzamtsleiterin und dort haben sie sich halt ein bisschen ausgeredet, dass das ja vielleicht doch so sein könnte, dass er das nicht zahlen muss. Sie hat dann der Rechtsansicht ihres Stellvertreters widersprochen und hat dann 6 Wochen nach diesem mutmaßlichen Treffen dann auch den Steuernachlass bewilligt, auch wie gesagt, entgegen der Rechtsauffassung ihres Stellvertreters. Sigi Wolf seinerseits hat dann gesagt, ja, er hat ja gute Connections, zum Beispiel hin zu Thomas Schmidt, nicht dem Freund von Daniel Fellner, den wir ja schon erwähnt haben, sondern den anderen Thomas
Schmidt. Das war überraschend gewesen, wenn der Tommy Schmidt jetzt da plötzlich aufgetaucht.
Ja. Naja, du, der ist Bürgermeister-Büroleiter in Wolfsberg, also das ist schon ein mächtiger Posten.
Stimmt, ja.
Zurück zum Text.
Okay.
Sonst verwirren wir sie mehr und dann gründen es gleich wirklich eine Religion. Die andere Person, die Sigi Wolf gut kannte, war der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling und er hat gesagt, ja, er könne sich bei diesen beiden, so steht es zumindest laut WKStA, fest oder das will sie nachweisen vor Gericht, er könne sich bei diesen beiden, sagen wir mal so, aufwenden dafür, dass sie die Leitung eines anderen Finanzamts bekommen würde. Und ja, das wird jetzt Ganze vor Gericht noch einmal verhandelt und es ist nicht ein vorösterliches Brauchtum, es ist eigentlich in Österreich ein ganzjähriges Brauchtum, diese Ämterkorruption. Ich finde das ja echt schön, dass das vor Gericht kommt, muss ich wirklich sagen, weil es einfach, ja, wieder mal darlegt, schau, so wird das gemacht, aber es kommen jetzt eben auch einmal die Geschädigten zu Wort. Wir haben ja gerade letzte Woche mit dem Thomas über den Fall Colleen Fernandez gesprochen, dass man da Täter und Opfer anders betrachten muss. Und jetzt um Himmels Willen hat der Sigi Wolf nicht so etwas gemacht, dass er Deepfakes über irgendwas verbreitet hat. Er hat maximal Fakes darüber verbreitet, wie viel Einkommensteuer zu zahlen sei. Wobei auch hier möchte ich betonen, gilt die Unschuldsvermutung, weil Sie kennen die ganze Prozederei dahinter ja natürlich. Aber es ist schon interessant, der ganze Fall. Und er legt ein bisschen was da in Österreich.
Ja, und dass man ein bisschen mehr erfährt auch auf dieser Ebene, also dass es jetzt nicht gleich etwas in der Größenordnung vom AKH-Skandal oder so sein muss, damit man überhaupt einmal mitkriegt, dass da was los ist, sondern ich finde, es ist hoch genug, wenn ein hochrangiger Industrieller, der noch dazu ein bisschen inoffizieller Architekt der österreichischen Russlandpolitik war in den Kurzjahren. Also ich glaube, er war es, der an den Kurz des SMS mit dem Inhalt, wir fahren zum großen Chef, geschickt hat, bevor sie den Putin besucht haben. Und auch der Herr Schelling, der ja mit dem auch noch anderweitig verbandelt war, also der Herr Schelling hat ja unter anderem ein Weingut, wo der Sigi Wolf irgendwann einmal aus Begeisterung sicher für dieser Wein so fantastisch ist, sehr, sehr viel gekauft hat. Und der Kollege Schäuber hat herausgefunden, dass mehrere Gastronomen in Österreich anschließend vom Herrn Wolf oder seinem Umfeld gefragt haben, ob sie nicht ein bisschen was davon haben wollen, weil was macht er damit?
So. Das heißt, der Apfelwein im Lavender geht besser.
Ist vergleichsweise ist, definitiv. Ja, soll ich, glaube ich, auch weniger Säure haben. Ja.
Na, ich finde auch, wir verdanken dem Sigi Wolf eine große Erkenntnis, nämlich, dass man über Steuern auch verhandeln kann. Ja, also, weil bisher habe ich eigentlich gedacht, es gibt klar geregelte Sätze auch, also 20% Umsatzsteuer oder 13% oder was es halt gibt oder halt sonstige Sätze, die fix fertig geregelt sind. Und ich habe nicht gewusst, also wenn jetzt zum Beispiel ein Kabarett auftritt und dass ich dann den Umsatzsteuersatz draufgeben, dass der eigentlich verhandelbar ist beim Finanzministerium oder mit jemandem, den man auf der Raststation trifft. Das ist eigentlich
spannend. Das sollte man sich merken, dass wenn der Auftritt irgendwie nicht so gut gelaufen ist, dass man zumindest die Vergnügungssteuer streichen
kann. Mich schockiert es aus doppelter Ebene. Mein Papa war ja am Finanzamt. Und wenn du jetzt immer wieder diese Skandale hast, Gustl Wöginger ist ja auch ein Anlassfall, wo über die Leitung eines Finanzamts verhandelt wurde, dass ich mir immer frage, ich habe ein komplett anderes Bild von meinem Papa gehabt. Ich glaube, ich muss ihn jetzt da wirklich in den Osterfeiertagen noch einmal fragen, Papa, warst du auch so einer, der verhandelt hat? Ich kenne aber schon seine Antwort, weil die hat er mir einmal, als ich 5 oder 6 Jahre alt war, gegeben, weil da hat eine Person bei ihm einen Korruptionsversuch unternommen und der hat das nur am Abend den Sitz der Mama erzählt und ist natürlich nicht drauf eingestiegen und die war ein bisschen entsetzt drüber. Ja, Papa, warum hast du das Geld nicht genommen? Und er hat gesagt, Kind, nicht für so eine Summen.
Ja, Korruption muss ich auch auszahlen, oder?
Ja, und ich glaube, mein Papa ist ein so ehrlicher Mensch, 630.000 hätten ihm auch nicht gereicht.
Na, da kommst du, ja, vor allem, was 630.000 ist ja nichts fürs Leben. Ja, da, na, eigene Insel geht sich da nicht aus.
Na, gar nichts, oder ist wirklich ein Familienhaus geht sich mittlerweile aus.
Nicht einmal mehr im Laufental, weil es seit dort.
Die Kornbahn ist,
gell? Ja. Die Grundstückspreise, natürlich. Ja, genau. Furchtbar. Ja, hätte man früher kaufen müssen. Aber ich meine,
es hat ja keiner gewusst, dass dort eine kommt.
aber es ist
dass es jemals fertig wird in Österreich, damit kann man nicht rechnen.
Stimmt, dort, ja. Dass es fertig wird, war, glaube ich, die große Überraschung. Aber ich glaube, dass es da wirklich eine Form von Korruption oder Unterschlag gibt, die in Österreich wirklich fast als gemütliche Tradition angesehen wurde und dass sich das langsam ändert, ist ganz gut. Also, ich glaube, jetzt kann ich es doch erzählen, weil es sind alle Protagonisten verstorben. Also der Hannes Androsch, der in meinem Programm war, hat uns erzählt, dass der Sallinger, der praktisch der Wirtschaftsflügel der ÖVP über Jahrzehnte war in den guten alten Zeiten der Großen Koalition, privat gar nicht so ein guter Unternehmer gewesen sein soll, wie man erwartet hätte. Und dass er dann irgendwelche 10 Millionen Schuldensteuer beim Finanzamt gehabt hat und wenn er die Zeit hätte, das Ganze die Firma zu machen hätte müssen. Und damals war noch so viel Sozialpartnerschaft, dass man gesagt hat, na, den können wir nicht so blamieren und einfach die 10 Millionen gestrichen hat. Schilling war damals ja gut.
Damals ist es noch am Schilling gegangen, jetzt zum Schilling.
Ja. Ja, und mit diesem Rückblick auf die schönen österreichischen Traditionen entlassen wir Sie jetzt in die österlichen Traditionen. Falls es Ihnen gefallen hat und Sie den Thomas Maurer mal live sehen wollen, schauen Sie am 10. April in die Kammerlichtspiele Klagenfurt. Und falls Sie den Christian Schwab live sehen wollen, den gibt es natürlich auch mit den Comedy-Hirten demnächst wieder. Und auch im April seid ihr wieder ordentlich auf Tour
gesehen. Ja, in Wagen in der Steiermark, zum Beispiel am 17. April sind wir dort.
Ja. Ja, das ist ganz toll.
Das geht ja mit dem Chor im Tunnel jetzt ruckzuck.
Ne? Absolut, ja.
Der Link zu den Auftritten, vor allem auch zu jenen von Christian Schwab und den Kommentierten, steht natürlich auch in den Shownotes drinnen. Alle anderen Geschichten, über die wir gesprochen haben, sofern sie nicht der Fiktion entsprochen haben, wie diese Geschichte, dass der Herr Salinger jemals Schulden beim Start gehabt haben soll.
Nein, es war natürlich Satire, wie der Kollege Strache das gerne
genannt hat. Schau, da sind wir auch noch einen Religionslink jetzt noch zum Abschluss, oder? Weil der Strache macht jetzt
Krisenseminar buddhistische,
mit Buddhisten eben, weil er wartet auf die politische Wiedergeburt vielleicht. Deshalb wartet drauf.
Ja, und falls Sie jetzt denken, verdammt, die hätten noch mehr über den Strache reden wollen, klicken Sie zurück, eine Woche zuvor haben der Thomas Maurer und ich schon mal über den Strache geredet. Es hat sich seither nicht so viel weitergetan in dieser Person. Sie können da noch die letzte Folge nachhören.
Ich weiß nicht, ob noch Plätze im Seminar frei sind. Das müssen Sie selber schauen.
1450 Euro.
Ist nein, das ist das Lange. Es gibt andere. Es gibt ein kürzeres
Seminar.
Um 79 ist, glaube ich, erleuchtet in 3 Stunden so.
Ah, okay. Ja. Aber es wäre wirklich interessant, da teilzunehmen, oder?
Ja, doch, leider, das hast du in deiner buddhistischen Phase verpasst.
Ich glaube, die 6. Weltreligion quasi. Ja. Wird das vielleicht. Strache ist neue Jünger.
Ja, falls Sie denen angehören wollen, sagen Sie uns einfach Bescheid. Wir möchten gern mal einen Gast haben, der wirklich bei Hans-Christian Strache dabei war. Ihr habt mich seit unserer letzten Aufnahme entschieden, nein, ich setze mich da nicht rein.
Vielleicht wird es Sigi Wolf. Das ist ja für Unternehmer gedacht. Das ist Krisenseminar. Also dann wird sich das ja.
Ja, wie man sich nach einer Niederlage wieder hochrappelt. Wer weiß, vielleicht.
Ja. Direkt vielleicht das
präventiv
Seminar.
Präventiv gebucht,
ja. Raststation unterm Dorf jetzt abgehalten, das Seminar.
Ja, und wer weiß, wenn du hast gerade Niederlagen angesprochen. Unter Umständen, um jetzt den Bogen ganz zurück zu Beginn dieser Episode zu schließen, muss ja auch Daniel Fellner einmal vielleicht eine Niederlage verkraften. Und wenn er dann bei Heinz-Christian Strache im Seminar landen würde.
Dann haben wir ja diese rot-blaue Koalition quasi, von der wir gesprochen haben.
Bin ich froh, dass jetzt nicht schon wieder um Eishockey gegangen ist.
Tschüss und schleicht's euch.